begrüßen Sie herzlich in diesem Gottesdienst und lassen Sie uns doch die Gelegenheit jetzt eben wahrnehmen, nach rechts und links nochmal ein Gespräch anzufangen. Guten Tag, Kram, werden Sie schon gesagt haben. Aber vielleicht wissen Sie gar nicht, wer ist wer, wie sitzt man zusammen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er sagt, das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wir wollen beten. Du weißt, wer von uns in dieser Situation heute ist, innerlich zerbrochen und am Rande seiner Existenz, auch seines Glaubens. Hier, Herr, wir erwarten von deiner Seelsorge, von deinem Hirtendienst, dass du uns neu aufrichtest, dass du das Zerbrochene heilst, stärkst und dass wir neu erfahren, wie gut uns deine Vergebung tut und wie wichtig für uns deine Gebote sind. Wir beten weiter in der Stille. Wir danken dir, Herr, für deine Zusage, jetzt in unserer Mitte zu sein. Amen. Wir besprechen also heute nach biblischer Erzählung das fünfte Gebot, 2. Mose 20, Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Lassen Sie mich eins vorweg sagen, damit ich jetzt gleich hier falschen Weichenstellungen zuvorkomme, bevor da so jemand innerlich die Hände reibt und sagt, heute werden es aber die Jungen mal hier richtig kriegen. Und wenn wir dann nach Hause kommen, dann werden wir mal die Ernte einfahren, nicht? Hier immer so die frommen Töne spucken, aber zu Hause nicht richtig spuren und so, nicht? Also, deshalb muss ich das sagen, ein Kenner des alten Israels und ein gelehrter Ausleger der Bibel hat sehr richtig beobachtet, dass dieses Gebot in Israel gar nicht vor allen Dingen den jungen Leuten galt. Also so dieser Kragen bei dir, ne? Bei dem war das sowieso selbstverständlich, dass die zu Hause aufmotzten. Das war damals völlig undenkbar. Das stand gar nicht zur Debatte. War gar kein Problem. Kann man heute noch studieren, man wagt ja nicht zu glauben, dass sowas mal geben haben soll. Das kann man aber heute noch studieren in den Großfamilienkulturen Asiens und Afrikas, in ländlichen Gegenden. Das ist völlig unproblematisch. Bis 18, 19 und so, bis man verheiratet ist, ist man absolut unter der Regie zu Hause. Da gibt es überhaupt gar keine Frage. Dies Gebot ist den erwachsenen Kindern als eine Verpflichtung gegenüber ihren alternden Eltern gesagt. Das ist es zunächst. Das andere ist nicht ausgeschlossen. Wir werden beides in den Blick haben. Aber ich schicke das mal vorweg, um deutlich zu machen, dass hier wir alle gemeint sind. Dass das hier nicht sozusagen die Regieanweisung für die bis 18 ist und für die anderen ist es das Druckmittel oder so, sondern es ist vielleicht ein viel, viel heißeres Problem für uns ältere Kinder, die wir nicht mehr im Familienverbund leben. Das ist das eine, was ich Sie bitte nicht zu vergessen. Jesus hat in Markus 7 dieses Gebot aufgegriffen und da geht es genau darum, die Versorgung der alternden Eltern durch die erwachsenen Kinder. Da muss ich eine zweite Vorbemerkung machen. Dieses Gebot wird im Neuen Testament aufgenommen von Jesus und auch in den Briefen und ohne Einschränkung in seiner Gültigkeit bestätigt. Im Römerbrief gibt es da eine bedrückende Perspektive. Da schildert der Paulus, wie eine Welt aussieht, die Gott preisgibt. Was das heißt, ohne Gott leben zu müssen, was man doch eigentlich wollte. Sie haben das Geschöpf, sagt Paulus, mehr geehrt als den Schöpfer. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben. dahingegeben in verworfenen Sinn zu tun, was nicht in Ordnung ist. Und dann zählt er auf, was eine Welt prägt, die Gott nicht wollte und die Gott nun laufen lässt. Das ist Vollzug des Gerichtes Gottes im schlimmsten Sinne, dass Gott uns in unserer Welt uns selber überlässt. Und dann wird aufgezählt, was an Hass und Mord und Ehebruch und Gemeinheit und Verleumdung möglich ist in einer solchen Welt. Und in dieser Aufzählung kommt als Kennzeichen vor, Kinder, die den Eltern ungehorsam sind. Ja, so kann ein Jugendpfarrer seinen guten Ruf verscherzen, ne? Wenn man so Sachen sagt. Ne? Als ob das eine ernstzunehmende Perspektive für die Pädagogik der Gegenwart noch wäre, nicht? Dass Kinder ihren Eltern gehorsam sein sollen, sie ehren. Ich komme auch gleich noch darauf, dass es auch einen geistlichen Kinderschutzbund gibt, ne? Das ist auch nötig, ist dringend nötig. Das habe ich vorhin vorgelesen, nicht? Ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Dieses Ausspielen der Überlegenheit, der Macht, ist eine ganz, ganz kritische Geschichte. Nicht alles, was wir aus Überlegenheit tun, ist dann pädagogische Weisheit, aber wir neigen dazu, so zu rechtfertigen und von unseren Kindern zu erwarten, dass sie innerlich trotzdem dabei stramm stehen. Die Bibel sagt uns aber, da muss ich jetzt bei bleiben, dass ein zerstörtes Verhältnis zwischen Eltern und Kinder, Kinder und Eltern, ein Kennzeichen des sich vollziehenden Gerichtes Gottes über dieser Welt ist. Ist nicht in Ordnung. Ist keine Tugend. Sondern ist zerstörte Schöpfung Gottes. Ist ein Stück preisgegeben sein im Gericht Gottes. Da wird deutlich, in welcher notvollen Verstrickung wir da sind. Es gibt ja kaum einen Bereich, in dem so viel Ratlosigkeit unter uns heute herrscht, wie in diesem Feld, im Verhältnis von Eltern und Kindern. Und jeder von uns, der jetzt in diesem Augenblick innerlich aufatmet und sagt, Mensch, Gott sei Dank ist das bei uns ganz prima zu Hause, der möge sich nicht aufs hohe Ross setzen. Man gerät schneller in die Probleme, als man denkt. Und es ist absolut keine Tugend, wenn man noch nicht davon befallen ist und wenn man glimpflich davongekommen ist. Nicht? Das lässt sich so nicht aufrechnen. Wir wollen uns dieser Wegweisung, diesem Gebot Gottes jetzt stellen, unter diesem Vorzeichen, hier gibt uns Gott Rat. Rat für Ratlose. Und es ist mir heute besonders wichtig, an diesem Gebot deutlich zu machen, dass wie bei allen Geboten die Gebote Geschenke, Wohltaten Gottes, hilfreiche Wegweisungen sind, die uns in unserer Ratlosigkeit, in unserer Orientierungslosigkeit, ja auch in unserem vermeintlichen Besserwissen, indem wir dann die Welt doch zurichten, dass man es nicht mehr erträgt, uns in unserem Besserwissen und unserer Ratlosigkeit Hilfestellung gibt. Korrektur, Wegweisung. Ich möchte das Pferd von hinten aufzäumen und erstens über die Geschenkgarantie sprechen, die mit diesem Gebot verbunden ist. Das ist eine Geschenkgarantie dann. Auf, dass du lange lebst in dem Lande, das Jahwe, dein Gott, dir geben wird, heißt es da. Und der Paulus, das habe ich vorhin vorgelesen, im Epheserbrief nimmt das auf und sagt, tut das, seid euren Eltern gehorsam, ehret sie. Denn das ist das erste Gebot, sagt er in der Reihe der 10 Gebote, das eine ausdrückliche Verheißung mit sich führt. Und dann zitiert er das, dass du lange lebst im Lande. Die Befolgung des Gebotes garantiert ein Geschenk Gottes. Nun kann man ja geteilter Meinung sein darüber, ob das Geschenk eines langen Lebens ein wirkliches Geschenk ist. Es kommt ja darauf an, wie das ist, wenn man langes Leben hat und gequält ist von viel Leid und Krankheit, ist das vielleicht eher eine Zumutung als ein Geschenk. Aber wenn Sie näher hinschauen in diesem Bibeltext, sehen Sie, dass es gar nicht bei dem Geschenk gar nicht darum geht, dass hier ein langes Leben an sich weisen wird. Es heißt hier, dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Und so nimmt auch das Neue Testament auf. Griechisch wird lange leben auf Erden. Da verblasst das so ein bisschen. Da heißt es überhaupt, hört sich so an, als ging es da nur ums lange Leben. Das Land ist das verheißene Land. Da, wo Israel leben darf, nachdem es aus der Sklaverei in Ägypten gerettet ist. Nachdem es die lange, mühevolle Zeit der Entsagung und des Lebens am Rande des Nichts in der Wüste hinter sich gebracht hat. Jetzt ist das reiche Land der Verheißung da, wo man geschützt und von Ernten leben kann, wo man Häuser bauen kann, wo man den Segen Gottes empfängt, wo man unter seiner Fürsorge steht. Das ist das verheißene Land für Israel. Und darum geht es hier in der Versprechung, dass du darin bleibest, dass das nicht ein vorübergehendes Aufatmen ist, sondern dass der Segen, die Zuwendung, die Fürsorge bis ins Leibliche hinein, der Segen Gottes betrifft nicht nur die geistlichen Wahrheiten, sondern bis ins leibliche Materielle hinein, dass du bleibst unter dem Segen Gottes. Es geht tatsächlich in diesem Gebot um unser Wohlergehen. Wenn Sie wollen, um Wohlstand. Und wir werden erleben, dass der Weg, auf dem wir Wohlstandsgesellschaft bauen wollten, einfach zur Sackgasse wird. Das begreifen mehr und mehr Leute. Dass da, wo wir dachten, der Wohlstand, der das Leben erfüllt, ist das haben wollen und mehr haben wollen, dass es zum Schluss einer totalen Enttäuschung und Entleerung in einer Überdrussgesellschaft vor die Hunde gehen, anstatt aufzuatmen und volles Genüge haben. Vom Wohlstand redet die Bibel im Zusammenhang mit diesem Gebot, du sollst die Eltern ehren. Dann muss man auch fragen, wieso hängt das denn zusammen? Dass die Eltern geehrt werden und dass es uns wohl gut geht. Ist das ein psychologischer Mechanismus? Wie soll das denn funktionieren? Ist das nicht ein bisschen naiv? Nun, es geht in diesem Gebot nicht darum, dass das ein psychologischer Mechanismus ist. Das sagt, wenn man die Eltern ehrt, dann hat das die Wirkung, dass also insgesamt uns gut geht. Obwohl, das möchte ich in Klammern sagen, es in unserer Welt schon eine Menge gewonnen wäre. Schon eine Menge gewonnen wäre, wenn wir es lernten, bei Meinungsverschiedenheiten und Gegensätzlichkeiten, die ja nicht zu vermeiden sind, auch nicht zwischen den Generationen zu vermeiden sind, wenn in diese Auseinandersetzung und Gegensätzlichkeit eine gehörige Portion Ehrerbietung käme. Daran gehen wir kaputt, nicht? An der Rücksichtslosigkeit, an der ungezügelten Launenhaftigkeit, mit der wir unser vermeintliches Recht durchspielen. Nicht an den Meinungsverschiedenheiten. Nicht daran zerbrechen unsere Verhältnisse, sondern dass sie ausgetragen werden ohne Respekt füreinander. In einem Ton der Rücksichtslosigkeit und der Menschenverachtung und der Rechthaberei des kalten Egoismus und der Wut. Insofern ist schon zu verstehen, dass es auch einen ganz, ganz vordergründig menschlichen Zusammenhang hier gibt, da wo Ehrerbietung ist, da lebt man miteinander, so dass das Leben sich lohnt. Und wo man rüpelhaft miteinander umgeht und rücksichtslos miteinander umgeht, da werden die Meinungsunterschiede da eben zum Kleinkrieg, in dem zerfleischt wird, in tiefe Wunden der Eheverletzung, der Liebesverletzung geschlagen werden, die man nicht so leicht übersteht. Also das ist schon eine ganz klare Sache. Die Gebote Gottes haben auch was mit der Vernunft zu tun. Ne? Ich bin kein höherer Blödsinn. Trotzdem sage ich, die Verkoppelung dieses Gebotes mit dieser ausdrücklichen, umfangreichen Verheißung hängt nicht mit diesem psychologischen zusammen, dass das schon seine guten Wirkungen hat, wenn man sich so verhält, sondern hier geht es einfach darum, dass wir dem Herrn vertrauen dürfen, der diese Wegweisung gibt. Dass er sein gutes Wort verpfändet, dass er sagt, ihr werdet sehen, die tut dies und ihr werdet leben. Er gibt sein Wort, er verspricht, dass es uns wohlgehen wird, dass wir unter dem Segen seiner Verheißung stehen werden,
Da, wo wir uns auf seine Wegweisung einlassen. Oder bei uns alles dagegen spricht und sagt, Mensch, ihr ganz Temperament, sagt, was soll ich denn hier, was heißt hier Respekt, nicht? Muss man doch mal sehen, wird man unterdrückt, wenn man immer so lieb ist und so, nicht? Man Recht auch mal durchsetzen. Soll lernen, selbstständig zu werden und muss auch mal Porzellan klirren, nicht? An diesem Punkt möchte ich das nochmal unterstreichen, was für alle Gebote Gottes gilt. Das ist nicht so sehr eine Frage, die man theoretisch jetzt erklären kann, als vielmehr etwas, was jeder in seinem Leben ausprobieren, ausleben muss und darf. Dass da, wo ich es wage, die Gebote Gottes anzunehmen als hilfreiche Wegweisung, die für mich verbindlich sind, dass ich erfahre, dass es mir wohl geht. Dass ich unter dem Segen der Zuwendung, der Fürsorge Gottes stehe. Das ist eine ganz große Not, dass wir Christen es in unserer Umgebung, auch in unserem Lande, nicht haben deutlich machen können, dass die Gebote Gottes Wohltaten sind. Wohltaten. Dass wir nicht so danach gelebt haben, dass die anderen auf den Geschmack gekommen sind und dass wir immer einen Knüppel drohen müssen stattdessen. Den Staat um Hilfe anrufen, damit er mit der Polizei den Leuten es beibringt, was wir mit unserer Verkündigung, unserem Leben im Gehorsam gegenüber dem Geboten den Leuten haben nicht klar machen können. Das ist bedrückend. Aber darum geht es heute, vor allen Dingen, dass wir das neu empfinden. Gut, die Gebote Gottes werden manchmal zur unangenehmen Kritik an unserem Leben. Das zeigt uns, wie weit wir von Gottes Weg entfernt sind. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Gott diese Wegweisung gibt als Wohltat. Durch Vergebung und Versöhnung will er uns auf den neuen Weg stellen, in die neue Richtung. Und dann will sein Gebot diesen Segen, dieses neue Leben sichern, erhalten. Auf Dauer soll es uns wohl. Das Bleiben im Lande der Verheißung, das ist die Pointe in diesem Gebot. Es geht ihm nicht darum, dass mal auch ein Aufatmen einem Gottesdienst ist, sondern das Bleiben im Lande der Verheißung, das Bleiben unter den Geschenken Gottes im Alltag, erfahren, wie er für uns sorgt. Das ist verbunden mit dem Dranbleiben an sein Gebot. Das Erste. Worum es hier in unserem Text geht, Rat für Ratlos, ist eine Geschenkgarantie drin ist. Wir singen bei uns gelegentlich den Psalm 19, der die Wohltat der Wegweisung Gottes preist. Das ist das Lied 116 unserer Liedermappe. Was wir eben versuchen, so kräftig mitsingen, damit ich nicht alleine. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele, heißt es da. 116. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquicket die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Ja, sie sind köstlicher als Gold, wie feines Gold, süßer als Honig und Honig sein. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Ja, sie sind köstlicher als Gold, wie reines Gold, süßer als Honig und Honig sein. Die Furcht des Herrn rein und bleibet ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit und allesamt gerecht. Ja, sie sind köstlicher als Gold, wie reines Gold, süßer als Honig und Honig sein. Und wer sie hält, hat großen Lohn, der hat großen Lohn. Wer sie hält, hat großen Lohn. Also erstens die Geschenkgarantie und zweitens die Gründe. Die Geschenkgarantie, die Gründe und die Grenze, das sind die drei Gesichtspunkte heute. Zweitens jetzt die Gründe. Warum denn? Du sollst die Eltern ehren, ihr sollt die Eltern ehren. Warum denn? Nun, in guten Familienverhältnissen ist kein Problem. Da gilt auch immer der Gesichtspunkt der Dankbarkeit. Obwohl, je länger, je mehr wir Eltern uns fragen müssen, ob unsere Kinder uns dafür dankbar zu sein haben, dass wir sie in diese schwierige Welt gesetzt haben, die wir kaum noch selber bewältigen und die wir so vorbereiten, dass unsere Kinder sie noch schwerer bewältigen werden als wir. Also da ist schon die Frage, ob da uns gegenüber Dankbarkeit vonnöten ist, mir je länger, je fraglicher. Nun gut, aber in guten Familien werden Kinder auch spüren, dass da ihnen viel Gutes widerfahren ist und dass es lohnt, auch dankbar zu sein. Nur, der Testfall dieses Gebotes sind nicht die harmonischen Familien, sondern da die Familien, wo es zu Schwierigkeiten gekommen ist. Wo es mehr als fragwürdig geworden ist, ob die Eltern die Ehrerbietung noch verdienen. Übrigens, die Bibel macht sich da nichts vor. Die redet ja nicht davon, von heile Weltfamilien. Einer der ganz großen Figuren gleich am Anfang der Geschichte ausgerechnet, der einzige, der noch gerecht war und überleben durfte, der Noah, war auch zuerst der erste besoffene Vater. Mit Peinlichkeit, die man ja in der Jugendarbeit dann gelegentlich ein bisschen vorenthält, berichtet die Bibel, wie der Noah volltrunken da in der Gosse rumliegt, entblößt, und das ist eine große Schande. Und das ist die Ursache, dass einer seiner Söhne zu einer großen Verachtung kommt. So ist die Bibel, und da gibt es viele, viele andere Beispiele von Vätern und Müttern, die ihre Chancen, geehrt zu werden, eigentlich menschlich gesehen, verspielt haben. Warum sollen Eltern geehrt werden? Nun, eigentlich nennt die Bibel uns gar keine Gründe. Ich meine, den Grund, dass das sich lohnt, will ich mal jetzt so sagen, mal ausgenommen. In sich, warum sind die Eltern es wert, dass man sie ehrt? Ja, die bösen Zungen sagen, ja, das sind so die Tricks, Aufrechterhaltung autoritärer Strukturen. Ne? Immer nach oben buckeln und so. Und wenn man das so richtig einschleift, schon bei den Kindern einfällt, dann lässt sich ein Volk heranziehen, das man herrlich beherrschen kann und ausbeuten kann. Das haben die Tyrannen immer gern gehabt. Warum? Ja, ist das der Grund? Die Eltern verdienen nach biblischer Sicht diese Ehre nicht aufgrund ihres Lebenswandels. So verlogen ist die Bibel nicht, dass sie den Eltern zubilligt, dass sie moralisch fehlerlos und vorbildhaft seien und dass deshalb ihre Kinder verpflichtet wären, sie zu ehren. Das denkt die Bibel nicht. Der Grund, die Eltern zu ehren, liegt eigentlich in Gott selbst. Alles fängt damit an, ich bin der Jahwe, dein Gott, der geoffenbarte Gott, der ich dich gerettet habe aus Ägypten. Und dann ist jede einzelne Wegweisung begründet, im letzten Fundament verankert, in diesem Gott. Was heißt das? Die Eltern ehren, und der Grund dafür ist Gott selbst, der in Jesus, dem Gekreuzigten, uns rausreißt aus der Verlorenheit. Nun, ich kann das deutlich machen an der Auslegung dieses Gebotes, wie der Paulus das den jungen Leuten damals in Ephesus geschrieben hat. Seid gehorsam euren Eltern, heißt es da, ehret sie in dem Herrn. In dem Herrn. Eltern sollen gesehen werden in Jesus. Man soll die Eltern nicht ansehen, ohne zugleich Jesus, den Gekreuzigten, mitzusehen. Und dann wird plötzlich deutlich, dass diese Eltern, was auch immer sie Gutes oder Schlimmes tun, wie hilfreich oder wie sie sind oder wie sehr sie versagen, auf jeden Fall stehen die unter dem Kreuz dieses Jesus. Wie jeder von uns. Wie die Kinder auch. Aber die Bibel mutet den Kindern zu, auch die Eltern da, wo sie schwierig werden und zur Zumutung werden, unter diesem Kreuz zu sehen und zu buchstabieren. So sehr hat Gott diese Eltern wert geachtet, geschätzt, geehrt, dass er seinen Sohn hingab für sie. Nicht, weil die ohne Sünde sind, weil sie so sind, gehören sie unter das Kreuz, weil sie Mist bauen, weil sie versagen, gehören sie unter das Kreuz. Und achten, in der Tiefe achten und ehren, kann man die Eltern eigentlich nur, wenn man den gekreuzigten Jesus und die Vergebung und die Liebe, die er darbringt, wenn man die ganz ernst nimmt. Wer will zu Jesus gehören? Erzähle ich mal von Jungfreunden und dann von denen, die noch alternde Eltern haben. Wer will zu Jesus gehören und von der Vergebung der Schuld selber leben? Und dann wagen seine Eltern wegen irgendwelcher, meinetwegen ganz berechtigter Dinge zu verachten. Wo doch diese Eltern mit ihren Schwierigkeiten und ihrem Versagen von Gott so wichtig genommen, so geehrt, so geliebt sind, dass Jesus für sie gestorben ist. Das ist die Perspektive der Bibel. Gott selbst in Jesus ist der Grund für dieses Gebot. Die Eltern sehen unter dem Kreuz, dass Ehren ihnen folgen, nicht aus der eigenen Kraft, da sind wir alle überfordert und so wie wir Eltern gebaut sind, muten wir unseren Kindern da viel zu viel zu, als dass wir von ihnen erwarten dürften, dass sie uns die gebührende Ehrfurcht da noch erbringen. Aber aus der Kraft, aus der Geduld, die Jesus hat, zu uns hat und mit der wir angesteckt werden, darf dann auch dieses Gebot verwirklicht werden. Da gibt es keine Ausreden. Das ist der eigentliche Grund. Wir leben zwischen den Generationen. Und das gilt jetzt in den Kleinfamilien, zwischen den noch nicht mündigen Kindern und Eltern. Und das gilt vielleicht noch mehr für die Familie im Größeren, bei unserer Lebenssituation, in der Stickluft. In der Stickluft der Menschenverachtung. Und da geht es hier nicht darum, dass jemand mal sagt, ach, nur, versuch doch mal Muttertag, Vatertag und so, Kindtag des Kindes, Tag der Oma, Tag der Tante und so, nicht jetzt einmal ein bisschen nett zueinander und so. Alles für Elefants. Letzte Woche offenbart, was für ein Quatsch das ist. Wir brauchen eine Erneuerung, eine zutiefst eine Erneuerung unseres Lebens aus der Liebe und Vergebung dieses Jesus. Alte und Junge brauchen das, damit wir zu einem neuen Verhältnis der gegenseitigen Ehrerbietung kommen. Das ist das Kennzeichen christlicher Lebensgemeinschaft. Paulus bringt es auf die Formel. Einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor. Wir meinen immer, wo Vertraulichkeit ist, da kann man kumpelhaft sich ins Gesicht hauen, rüpelhaft miteinander umgehen. Da komme einer dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Da, wo man sich Ehre erweist, nimmt man den anderen wichtig. Da ist die Liebe wirksam. Da kommen Verhältnisse zurecht. Auch da, wo man, es kann sein, die Bibel sagt uns nirgendwo, dass Eltern und Kindern immer der gleichen Meinung sein muss. Ich komme gleich noch drauf. Sie sagen auch nicht, dass Kinder Eltern bedingungslos folgen müssen. Aber es macht einen großen Unterschied, ob wir unsere Meinungsverschiedenheiten austragen in der Atmosphäre von Geschimpfe, Wut und Menschenverachtung oder im Klima tiefer Ehrerbietung. Auch dem Menschen, der ganz anderer Meinung ist als ich und dessen Meinung ich nicht verstehe, kann ich aus der Liebe, muss ich aus der Liebe Gottes Respekt, Ehre zollen und entsprechend mit ihm umgehen. Das ist der Punkt, an dem es nicht klappt bei uns. Das ist der Punkt, an dem Gott seine Heilung ansetzt. Und sagt, da geht's lang. Deshalb erwartet Gott respektvollen Eltern. Und will, dass es uns so wohl geht. Nun muss ich als letztes noch eben die Grenze sagen. Vielleicht sagen sie, reden nicht über die Grenze. Brauchen keine Grenze. Das Gebot gilt ja sowieso schon bei uns kaum. Brauchen wir nicht über die Grenzen noch zu sprechen. Doch, muss ich tun. Jesus hat sehr befremdliche Worte gesagt und die muss man hier mit reinnehmen. Da heißt es einmal, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meinig wert. Und umgekehrt, wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meinig wert. Und im Lukas-Evangelium, da heißt es hier unfassbar radikal und schroff, provozierend. So jemand zu mir kommt, sagt Jesus, und hasset nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Das sind doch die astreinen Sätze des Gründers einer Jugendsekte. Und ich bin zutiefst überzeugt, wenn Jesus heute leben und dies sagen würde, die Sektenbeauftragten der evangelischen katholischen Kirche würden ihn sofort am Wickel haben. Ganz ohne Frage. Wundert mich gar nicht. Das ist noch eine andere Sache, wir gelten ja auch inzwischen als Jugendsekte, aber das ist im christlichen Abendland, in dem es nur einen einzigen christlichen Maßstab gibt. Fromm sein, ja, aber man muss es doch nicht übertreiben. Ne? Man muss es doch nicht übertreiben. Das sind so Sätze Jesu immer mit Fug und Recht vergessen worden. Ne? Da wollte keiner was von wissen. Das ist gefährlicher Sprengstoff für unsere Familien. Kann natürlich leicht missbraucht werden. Fromme Rechtfertigung für den Krach, der sowieso schon zwischen den Generationen so in der Luft liegt. Ne? Das ist herrlich. Und jetzt noch anständig fromm einen Druff getan. Und dann wird man im Selbstbewusstsein dieser religiösen Radikalität, haut man dann zu Hause die Klamotten klein. Nun, darum geht's ja nicht. Jesus will seinen schwärmerischen Nachfolgern, die immer ihre religiöse Befriedigung, ihre Lebenserfüllung bei ihm suchen, den will er mit aller Klarheit und Nüchternheit sagen, in der Nachfolge hinter mir her, kommt ihr in Lebenssituationen, unweigerlich auch immer mal in Lebenssituationen, ist nicht der Normalfall jeden Tag, aber ist immer wieder mal, wo ihr in Konflikt geratet mit den liebsten und engsten Menschen, ja, mit euren eigenen Neigungen. Und dann steht ihr vor der Frage, wem wollt ihr gehorchen? Gott mehr gehorchen als den Menschen? Und Jesus erwartet von uns nicht die charakterliche Herkulesarbeit, dass wir dann aber und trotzdem Gott... Das ist Quatsch. Er will nur, dass wir in aller Nüchternheit sehen, dass der Weg hinter Jesus her auch diese unbequemen Entscheidungen in sich trägt. Und eins macht er hier deutlich. Familie, auch Elternhaus und für umgekehrt für die Eltern, die Kinder, sind nicht die letzte Instanz. Das ist die Bewahrung davor, dass Eltern zu Götzen werden oder sich zu Götzen machen. Da, wo Eltern sich anmaßen, dass sie ihre Kinder als ein Eigentum hätten, die sie formen könnten nach ihrem Bilde, da machen sie sich selber zu Göttern und wären zu Konkurrenten Gottes. Unsere Kinder sind eigenständige Menschen vor Gott und wir Eltern sind ihnen gegenüber Mitarbeiter der Liebe Gottes, aber nicht die Eigentümer und Herren unserer Kinder. Da, wo wir uns vergötzen, uns verabsolutieren, kommt Unheil, zerstören wir. Umgekehrt gibt's ja das auch, dass Kinder vergötzt werden. Wie manchmal ist das die Notreaktion, dass mancher, weil viel anderes kaputt gegangen ist, sich an die Kinder hängt und sie vergötzt. Und dann heißt es, das klingt zu überzeugen, die sind mein Alles und alles tue ich für sie. Vorsicht, das ist gefährlich. Da kommt viel Unheil raus. Wenn man Kinder vergötzt, wir sind unter Gott. Er ist die letzte Instanz. Und unsere Beziehung in den Familien, auch voller Ehrfurcht und Gehorsam und Wegweisung, die wir zu geben haben als Eltern, und Ehrfurcht, die wir zu erweisen haben als Kinder, werden nur heilsam sein und Wohlergehen bewirken, wenn wir in der Gemeinschaft unter Kontrolle des Schöpfers sind und uns nicht selbst als letzte Instanz aufspielen. Sie verstehen, dass es deshalb hier in diesem Gebot nicht darum geht, um einen Tipp zu verteilen, nun lass uns doch mal in Familie ein bisschen wieder netter miteinander umgehen, sondern es geht darum, dass jeder von sich, Eltern und Kinder, auf eine feste Weise in die Lebensgemeinschaft des gekreuzigten Jesus kommen, von der Vergebung erneuert und beeinflusst werden. Und dass wir so neu anfangen zu leben und unsere Einstellung zueinander in richtiger Weise zu sehen, so allein werden wir zu einer neuen Ehrfurcht voreinander kommen. Und Gott will es, weil er leidenschaftlich interessiert ist an unserem Wohlergehen und nicht aufgibt, uns seinen Weg zu zeigen in der Ratlosigkeit. Wir wollen beten. Herr, du weißt, wie viel Versagen wir am Maßstab dieses Gebotes dir bringen müssen. Wie viel Unheil wir angerichtet haben. Wir bitten dich um Vergebung unserer Schuld und um Heilung der zerbrochenen Verhältnisse. Amen.